Versöhnung ist etwas Schönes. Mhm. Frieden in mir drin und um mich herum.
Die Josef-Geschichte zeigt eben auch, dass zukünftig Leben möglich ist, gemeinsam, frei und gut.
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmayr und Susan Kropf. Heute zu Gast Martin Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmayr und ich begrüße heute mal wieder einen Gast bei uns im Tonstudio, nämlich Martin Hofmann, Pastor in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo lieber Martin, schön dich mal wieder hier zu haben.
Hallo liebe Susanne, ich freue mich, heute mal wieder bei euch zu Gast zu sein.
Du, stimmt, das letzte Mal ist schon eine ganze Weile her, oder?
Das letzte Mal hatten wir hier am Mikro Jakob und Esau beim Wickel.
Oh, ich erinnere mich. Das war in Folge 12. Das war eine coole Folge. Da war unser Erzvater Jakob noch sehr jung und ungestüm. Mittlerweile mussten wir uns leider schon von Jakob verabschieden. Wir beide rauschen heute in das Finale der großartigen Josefsgeschichte. Und da geht es um ein Thema, bei dem du dich von Berufswegen ziemlich gut auskennen dürftest.
Nämlich?
Na, das verrate ich doch jetzt noch nicht. Das wäre ja total langweilig. Du, und außerdem habe ich heute noch 3 bis 8 Fragen zur Bibel, mit denen ich dich gern löchern möchte. Ich weiß gar nicht, ob das alles überhaupt in eine Folge passen wird.
Na, da bin ich aber gespannt.
Bist du startklar?
Los geht's.
Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit, über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen, oder überhaupt rund ums Thema Bibel oder zum Kinderbibel-Podcast, schreibt eine E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage unter kinderbibel-podcast.de.
Wir schauen auf die Geschichte des Volkes Israel. Ein Volk, das Gott eng begleiten möchte und so zahlreich werden soll wie Staubkörner im Sand und Sterne im Himmel.
Wir bewegen uns hier noch immer in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden, und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
Josef, das Lieblingskind seines Vaters Jakob, wird von seinen 10 älteren Brüdern verkauft, wird zum Sklaven, landet für viele Jahre im ägyptischen Gefängnis. Josef muss eine Menge durchmachen. Doch eines Tages deutet er die Träume des ägyptischen Pharaos und rettet damit das ägyptische Volk vor einer schweren Hungerkatastrophe. Auf einen Schlag wird Josef zum 2. Mann in dem mächtigen ägyptischen Staat.
Auch Josefs Familie in Kanaan leidet unter der Hungersnot. Seine 10 Brüder reisen nach Ägypten, um Korn zu holen. Es ist ihre erste Reise. Dort treffen sie natürlich auf Josef. Er erkennt sie sofort. Die Brüder jedoch erkennen Josef nicht. Josef lässt sie erst ins Gefängnis werfen, versorgt sie dann mit Korn für ihre hungernden Familien, besteht aber darauf, dass sie ihren jüngsten Bruder Benjamin zu ihm nach Ägypten bringen.
Zurück in Kanaan ernten die Brüder nur Vorwürfe von ihrem Vater Jakob. Anfangs weigert er sich, Benjamin nach Ägypten zu schicken. Doch schließlich sieht auch Jakob schweren Herzens ein, wenn er Benjamin nicht mit den Brüdern nach Ägypten ziehen lässt, ist seine Familie dem Hungertod geweiht.
Mit Geschenken und Geld ziehen die Brüder mit Benjamin ein zweites Mal nach Ägypten. Josef verliert beim Anblick seines jüngeren Bruders Benjamin kurz die Fassung, fängt sich doch wieder. Mit Korn beladen wollen die Brüder zurück in ihre Heimat nach Kanaan, doch Josef hat seinen Silberbecher in einen der Kornsäcke schmuggeln lassen und nun wird den Brüdern Diebstahl vorgeworfen. Benjamin soll als Sklave in Ägypten bleiben.
Josef stellt die Brüder damit auf eine Probe. Werden sie den jüngeren Bruder wieder im Stich lassen? Doch dieses Mal halten alle zu dem jüngsten Bruder, der in Gefahr ist. Endlich gibt Josef sich nun seinen Brüdern zu erkennen. Er stellt all das, was ihm widerfahren ist, in das Licht Gottes. Es geht nicht um Rache, sondern um das Leben. Es siegen Hoffnung und Vergebung.
Die Brüder sind wieder vereint. Sie liegen sich in den Armen und weinen vor Erleichterung. Sie sollen nun Jakob und alle Familienmitglieder aus Kanaan holen. Das Volk Israel soll also nach Ägypten ziehen. Die Brüder kehren zurück nach Kanaan. Es ist ihre dritte Reise.
Jakob kann es erst nicht glauben, dass Josef noch am Leben sein soll. Eilig wird alle Habe zusammengepackt und der Umzug des Volkes Israel von Kanaan nach Ägypten startet. Gott bestärkt Jakob. Ich bin bei dir und gehe mit euch nach Ägypten. Dort wird aus dir ein großes Volk werden.
Nach vielen, vielen Jahren der Trennung kann der alte Erzvater Jakob seinen Josef endlich wieder in die Arme schließen und die Familie ist wieder vereint. Das Volk Israel lebt fortan in Ägypten, im Lande Goschen. Sie sind versorgt, es geht ihnen gut.
Der Erzvater Jakob ist mittlerweile 147 Jahre alt. Er segnet all seine Söhne und er stirbt. Mit einem großen Trauerzug wird er nach Kanaan gebracht und bei seinen Vorfahren bestattet. Josef zieht wieder nach Ägypten mit seinen Brüdern. Und es könnte alles so schön sein. Und doch ist da noch etwas. Etwas spukt da noch in den Köpfen der Brüder umher. Lasst uns mal kurz in die Bibel reinhören, was die Brüder bewegt.
Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünden, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters.
Die Brüder sorgen sich, dass Josef nun nach dem Tod des Vaters doch noch Rache üben könnte für das, was sie ihm damals vor vielen Jahren in der Wüste antaten. Vergib uns die Missetat. Die Brüder haben Angst. Angst vor dem mächtigen Bruder, der noch eine Rechnung offen haben könnte. Der Erzvater Jakob ist nicht mehr da, um sich vor sie zu stellen.
Was ist, wenn Josef am Ende doch noch nach Rache sinnt?
Na, so nach dem Motto: Wir haben uns zwar vertragen, aber Strafe muss sein.
Das Leben geht weiter, aber die Angst geht mit. Tief sitzende Schuldgefühle und Angst holt die Brüder wieder ein. Der Streit von damals und das Zerwürfnis haben ihre Spuren in ihre Lebensgeschichte eingegraben. Sie tragen die Vergangenheit immer noch mit sich rum.
Aber Martin, das verstehe ich nicht. Josef hat ihnen doch schon vergeben und er hat alles erklärt. Gott wollte, dass ich genau hier lande. Gott hat alles zum Guten gewendet. Haben sie all die Jahre davor nicht zugehört? Martin, was glaubst du denn?
Wenn Schuld und Angst im Raum stehen, können wir oft nicht offen miteinander reden. Von Mensch zu Mensch oder auch von Mensch zu Gott. Wenn ich etwas ausgefressen habe, dann fühle ich mich manchmal so schlecht, dass ich ganz still werde und nicht mehr reden mag.
Die Brüder bitten Josef um Vergebung. Was bedeutet das eigentlich, Vergebung? Kannst du uns das erklären?
Liebe Susanne, stell dir mal vor, ich trete dir jetzt gegens Schienbein.
Autsch.
Und dann sage ich, ich entschuldige mich. Merkst du was?
Nee.
Ich trete dich und dann entschuldige ich mich? So ziemlich frech, oder?
Ziemlich, ja.
Ich kann dich nach dem Tritt höchstens um Entschuldigung bitten. Ob du mich entschuldigen willst oder nicht, liegt dann bei dir.
Das ist wohl so, lieber Martin.
Nun tut dein Schienbein immer noch weh. Also wenn ich dich wirklich getreten hätte.
Autsch, das stimmt.
Den Tritt kann ich nicht zurücknehmen. Der ist meine Schuld. Aber du kannst was tun. Mir nämlich vergeben.
Und was genau heißt das?
Du sagst, ich kann den Tritt zwar nicht vergessen, tut ja immer noch weh, aber ich vergebe dir. Das heißt, dein Tritt gegen mein Schienbein soll uns hier nicht den Tag verderben. Ich trage ihn dir nicht nach. Ich lasse nicht zu, dass damit unsere Freundschaft vorbei ist.
Und es geht weiter mit uns.
Das meint die Bibel mit Vergeben, trotz Schuld eine gemeinsame Zukunft zu haben.
Ein Mann namens Martin Luther King hat mal gesagt, Vergebung ist keine einmalige Sache. Vergebung ist ein Lebensstil.
Das bedeutet so viel wie, Vergebung ist eine beständige Haltung, die mich durch mein Leben begleitet. Und Vergebung ist kein Zeichen von Schwäche. Nur starke Menschen, die vielleicht auch mal selbst Vergebung erfahren haben, können anderen vergeben.
Wer war eigentlich dieser Martin Luther King?
I have a dream.
Er wurde 1929 im amerikanischen Bundesstaat Georgia geboren und starb 1968 in Tennessee. Martin Luther King war ein US-amerikanischer Pastor und Bürgerrechtler. Das bedeutet, er hat sich für Menschen- und Bürgerrechte eingesetzt, insbesondere für Minderheiten oder Menschen, die diskriminiert oder sozial benachteiligt wurden. Es ist übrigens auch heute noch, auch bei uns in Deutschland, eine Tatsache, dass bestimmten Gruppen oder Menschen in einer Gesellschaft soziale Teilhabe aus unterschiedlichen Gründen schwerer gemacht wird als anderen. Soziale Teilhabe kann zum Beispiel der Zugang zu Bildung sein, oder Ausbildung oder einem gerechten Einkommen. Martin Luther King hat sich damals sehr stark für soziale Gerechtigkeit in der amerikanischen Gesellschaft eingesetzt.
Martin Luther King gilt nach wie vor als einer der herausragendsten Vertreter im gewaltfreien Kampf gegen Unterdrückung und für soziale Gerechtigkeit. Zu der Zeit, als Martin Luther King lebte, wurden in Amerika viele Unterschiede zwischen farbigen und nicht farbigen Menschen gemacht, vor allem für Afroamerikaner. Menschen mit farbiger Haut durften zum Beispiel nicht wählen gehen oder sie durften bestimmte Einrichtungen nicht gemeinsam mit allen anderen nutzen, Schulen, Universitäten, Kinos, Restaurants. Für uns heute im Jahr 2022 in Deutschland ist das eigentlich kaum vorstellbar.
Martin Luther King hat sehr viel dazu beigetragen, dass sich diese Verhältnisse in Amerika damals grundlegend änderten. Aufgrund seines Engagements für soziale Gerechtigkeit erhielt er 1964 den Friedensnobelpreis. Das ist der wichtigste internationale Friedenspreis.
Den Friedensnobelpreis gibt es seit über 100 Jahren und er wird jedes Jahr an Menschen verliehen, die sich besonders für den Frieden in der Welt und für eine gute Verständigung unter den Völkern aller Welt einsetzen.
Zurück zu unserer Bibelgeschichte. Die Brüder fallen also wieder vor Josef auf die Knie. Sie bitten um Vergebung und sagen, wir sind deine Knechte. Unser Josef ist hier eher bestürzt als froh. Er weint, als er hört, was seine Brüder beschäftigt. Bisher haben die Männer in unseren Bibelgeschichten nicht so viel geweint, wenn ich da jetzt an Abraham oder Jakob denke. Ist auch irgendwie bemerkenswert, oder?
Das stimmt. Wie kaputt muss das Seelenleben der Brüder sein, dass sie Vergeltung und Rache jetzt immer noch für möglich halten?
Na und wie gering ihr Vertrauen zu Josef ist. Josef schmerzt es, dass die Brüder ihm nach der rückhaltlosen Versöhnung noch immer misstrauen. Doch er bleibt geduldig mit ihnen. Was Josef seinen Brüdern nun antwortet, darüber erzählt uns die Bibel. Lasst uns da mal kurz reinhören.
Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet es mir böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen.
Fürchtet euch nicht. Josef klingt hier in unserem Bibeltext wie ein Bote, ein Engel, der von Gott kommt.
Er muss erst einmal Furcht und Entsetzen zerstreuen. Josef nimmt seinen Brüdern wieder ihre Angst. Fürchtet euch nicht, ein für alle Mal. Sie wissen, seinen Bruder in einen Brunnen zu werfen, ist unentschuldbar. Da war mein Tritt gegen dein Schienbein ja noch harmlos.
Wohl wahr.
Natürlich haben die Brüder Angst, dass Josef ihnen nicht vergibt.
Josef antwortet seinen Brüdern auch wie ein normaler Mensch, der sich unter Gott und nicht an dessen Stelle stellt. Er sagt: Stehe ich denn an Gottes Statt?
Die Bibel verbietet es den Menschen, sich zu rächen. Rache schaut nach hinten in die Vergangenheit und will Unrecht vergelten. Vergebung schaut nach vorne und will eine gemeinsame Zukunft eröffnen. Wieder deutet Josef die Geschichte. Gott hat alles zum Guten gewendet. Gott will Frieden und Leben, nicht Rache und Vergeltung.
Das hat er ja schon gemacht, als er sich damals seinen Brüdern zu erkennen gab.
Der Plan dieser Israel-Geschichte ist Chefsache. Und der Chef will, dass alle Brüder gemeinsam in dieser Geschichte eine Rolle spielen. Wenn Josef jetzt nicht bereit wäre, seinen Brüdern zu vergeben, wenn er sie aus Rache zum Beispiel lebenslänglich einsperren würde, wäre es aus. Mit der Familie, mit Israel, mit der Bibel.
Das wäre schade.
Die Josef-Geschichte zeigt, dass Vergebung, Neuanfang und Versöhnung so einfach nicht sind. Wenn ich jemanden vergebe, verzeihe ich einen Fehler oder eine Schuld. Schuld lässt sich nicht einfach aus der Welt schaffen, Stichwort Schienbein. Für Vergebung braucht es eine gewisse charakterliche Größe oder Stärke.
Vergeben heißt nicht vergessen, aber eben auch nicht immer wieder aufwärmen. Die Macht und das Recht, jemanden zu vergeben, kann dir niemand nehmen. Das entscheidest du ganz allein. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung? Martin, was glaubst du denn?
Versöhnung ist das, was der Vergebung folgt oder folgen kann. Ich trete dir gegen Schienbein, du vergibst mir und zur Versöhnung essen wir gemeinsam eine Käse-Sahne-Torte.
Oh, das wäre schön. Du darfst mir jetzt übrigens nochmal gegen das Schienbein treten, also so in echt. Dann gibt's Käse-Sahne-Torte. Ich habe uns einen kleinen Text mitgebracht. Er heißt »So ist Versöhnung«. Und dieser Text stammt aus einem Josef-Musical, gedichtet von Jürgen Werth und vertont von Johannes Nitsch. Lasst uns da mal kurz reinhören.
So ist Versöhnung. Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich trotzdem Kuss. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen.
Versöhnung ist etwas Schönes. Mhm. Frieden in mir drin und um mich herum.
Die Josef-Geschichte zeigt eben auch, dass zukünftig Leben möglich ist, gemeinsam frei und gut. Vergebung zielt auf Veränderung, anders als vorher.
Josef vergibt seinen Brüdern, aber auf eine andere Weise, als sie es erwarten. Josef gibt mit seinen Worten und seiner Haltung ein Beispiel dafür, wie das Leben nach Hass, Verletzungen und Zerwürfnissen weitergehen kann.
Schmerzen, Wut und Enttäuschung werden Gott überlassen. Um dahin zu kommen, musste Josef allerdings einen ziemlich mühsamen Weg zurücklegen. Es ist ihm geglückt. Ein gutes Leben nach erlittenem Unrecht.
Was Josef hier in unserer Bibelgeschichte sagt, ist ja ein enorm wichtiger Satz in der ganzen Josefsgeschichte. Ihr habt Böses gegen mich geplant. Gott aber plante es zum Guten.
Die Bibel erzählt hier ganz klar, dass der Mensch nicht der einzige Akteur auf der Bühne ist. Wichtig, dass Gott Böses zum Guten umplant, ist Josefs Antwort auf seine persönliche Lebensgeschichte. Die Brüder hätten das nicht sagen dürfen. Das wäre übergriffig, wenn nicht sogar eine bodenlose Unverschämtheit gewesen.
Na und Gott darf nicht für alles herhalten, was Menschen Böses tun.
Gott ist kein Marionettenspieler, der Menschen wie Figuren nach seinem Willen tanzen lässt. Gott wirkt durch das freie und selbstverantwortliche Handeln der Menschen. Aus bösen Absichten wird manchmal ein Segen. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk und der Menschheit ist die Geschichte einer großen Rettung. Gottes Ziel ist, das Volk Israel und das Leben zu erhalten.
Josef und seine große Familie leben glücklich in Ägypten. Josef wird 110 Jahre alt. Er wird Großvater und sogar Urgroßvater. Enkelkinder und Urenkel sind ein Glück des Alters. Sie sind ein Geschenk. Bevor Josef stirbt, sagt er seinen Brüdern voraus: Ich sterbe. Aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Was soll aus den Brüdern werden, wenn Josef nun stirbt?
Gott wird sich um sie kümmern. Heimsuchen meint hier nach Hause führen, in das Land, das Gott Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat.
Sein Volk muss Josef schwören, wenn sie eines Tages in das verheißene Land zurückkehren, müssen sie seine Gebeine und seinen Sarg mitnehmen. Auch Josef möchte nicht in einem fremden Land begraben bleiben. Das verbindet ihn mit den Erzvätern. Josef verdankt dem Land Ägypten samt seinem Pharao so viel.
Aber er bleibt doch mit seinem Herzen und mit seinen Knochen ein Israelit. Josef wird in Ägypten in einem Sarg bestattet.
Wir hören uns noch einmal an, was die Bibel in Reimen uns über das Ende der Josefsgeschichte erzählt.
Josef betete: Danke, o Herr, Gott im Himmel, ich danke dir sehr. Du gabst mir die Gabe, Träume zu deuten, dazu Weisheit und noch so viel mehr. Als Sklave von den Brüdern verkauft, erreichte den Nil ich in Ketten. Weil ich des Pharaos Träume verstand, konnte ich viele vor dem Hungertod retten. Lieber Gott, sprach Josef und seufzte, dein Wille ist manchmal schwer zu verstehen. Doch weiß ich, wie gut du es meinst und lasse deine Pläne immer geschehen.
Du, ich bin ja fast ein bisschen traurig, dass die Josefsgeschichte hier bei uns im Podcast nun auserzählt ist.
Es warten noch so viele aufregende Geschichten und Erzählungen aus der Bibel. Kein Grund, den Kopf hängen zu lassen, Susanne.
Na, hast du auch wieder recht. Was kommt denn jetzt eigentlich als Nächstes? Wenn ich meine Bibel aufschlage, steht hier vom Anfang der Schöpfungsgeschichte bis zum Ende der Josefsgeschichte auf jeder Seite oben drüber 1. Mose oder Genesis. Dieser Abschnitt scheint jetzt zu Ende zu sein. Und das bringt mich ehrlich gesagt auf einige Fragen zur Bibel. Und damit würde ich dich jetzt gern ein bisschen löchern. Da musst du jetzt durch, wenn du schon mal hier bist.
Kein Thema. Schieß los, Susanne.
Die Bibel ist ja nicht nur ein dickes Buch mit vielen Seiten. Auf mich wirkt sie in ihrem Aufbau einigermaßen kompliziert. Auf den ersten Blick erkenne ich da keine klare Ordnung. Wenn ich darin lese, denke ich oft, worum geht's hier überhaupt? Wer geht hier jetzt wohin und wer spricht hier eigentlich mit wem? Auch die Inhalte der Geschichten und Erzählungen sind mir manchmal, naja, ehrlich gesagt, ein bisschen fremd. Auf den ersten Blick passen sie nicht in die heutige Zeit.
Im Grunde ist die Bibel kein Buch, sondern eine Sammlung von Büchern.
Das erste Buch Mose, aus dem wir hier im Podcast bisher erzählt haben, ist also eines von vielen Büchern der Bibel?
Richtig. Wenn du es genau nehmen willst, ist die Bibel eine Bibliothek.
Aha!
Die einzelnen Bücher, die in der Bibel enthalten sind, sind zu unterschiedlichen Zeiten von sehr vielen Autoren entstanden, die ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dem Leben und mit Gott gemacht haben. Auch sind die Anliegen der einzelnen biblischen Bücher ganz unterschiedlich.
Ich verstehe. Die Bibel ist also alles andere als ein einheitliches Werk, so wie zum Beispiel ein Roman oder eine Buchreihe.
Ganz genau. Die Texte der Bibel wurden überliefert, also erstmal weitererzählt und dann aufgeschrieben, sind dann wieder übertragen worden, sie sind mit der Zeit gewachsen. Was alle Texte in der Bibel jedoch gemeinsam haben, ist, sie beziehen sich alle auf den gleichen Gott und teilen grundsätzliche Überzeugungen im Glauben an diesen Gott. Gott ist der Schöpfer. Gott gibt den Menschen Wert und Würde und möchte, dass wir in Wert und Würde miteinander umgehen. Das galt damals, als all diese Texte entstanden sind, und das gilt auch heute noch. Daher ist die Bibel gewissermaßen zeitlos.
Verstehe. Zunächst einmal besteht die Bibel aus zwei Testamenten, dem Alten bzw. Ersten Testament und dem Neuen bzw. Zweiten Testament. Das Wort Testament entstammt dem lateinischen Wort testari und bedeutet übersetzt bezeugen. Testament steht also für ein Zeugnis?
Testament im Sinne der Bibel könnte man hier auch mit Vertrag, Versprechen oder Bund übersetzen. Das Alte, also das Erste Testament, hat das Christentum mit dem Judentum gemeinsam.
Seine Wurzeln hat das Christentum also im Judentum?
Genau so ist es. Das Christentum ist aus dem Judentum hervorgegangen. Jesus war Jude. Auch seine Jünger und Jüngerinnen waren Juden und Jüdinnen und sie verstanden sich während ihrer Zeit mit Jesus genau als solche.
Das Wörtchen alt im Alten Testament heißt also nicht veraltet oder überholt. Christen und Christinnen nennen das erste ältere Buch der Bibel so, um es vom zweiten jüngeren Buch, dem Neuen Testament, zu unterscheiden.
Es dauerte einige Zeit, also 100 Jahre, bis sich die Christen damals als eine eigene Religion verstanden. Die Zusammenstellung der Schriften, die wir heute als Neues, also Zweites Testament kennen, dauerte ebenfalls einige Zeit. Diese Schriften des Neuen Testaments beziehen sich ausschließlich auf Jesus von Nazareth.
Nur in diesem Teil der Bibel ist die Rede von Jesus.
Genau. Das Alte Testament, man nennt es auch die hebräische Bibel, war für Jesus, für seine Jünger und Jüngerinnen die einzige heilige Schrift. Wir glauben, das Alte, also das Erste Testament, ist für das Christentum elementar, also ganz besonders wichtig.
Ohne das Alte Testament würde der Bibel etwas Wesentliches fehlen. Ohne das Alte Testament wäre das Neue Testament nicht zu verstehen.
Davon bin ich fest überzeugt, Susanne. Das Alte Testament und seine Geschichten sind sehr stark am Alltag der Menschen und ihren Fragen zum Leben orientiert. Ohne das Alte Testament wüssten wir wenig von Gott und dem Wirken Gottes im Leben der Menschen. Außerdem sind die biblischen Bücher aus dem Alten Testament in ihrer Vielfalt ein Schatz, der auch heute noch den christlichen Glauben unerschöpflich bereichert.
Okay, Martin, beginnen wir mal mit dem Alten Testament. Die katholische Bibel zählt 46 Schriften oder Bücher im Alten Testament. Die evangelische Bibel zählt 39 Schriften oder Bücher.
Die 5 Bücher Mose sind die ersten Schriften im Alten Testament. Sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Bibel, als auch in der Tora des Judentums.
Diese 5 Bücher Mose heißen Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium und spannen einen weiten Bogen.
Sie erzählen vom Anfang der Welt und der Urzeit der Menschen, von den Geschichten der Erzeltern des Volkes Israel.
Diese Geschichten, von denen du da gerade gesprochen hast, haben wir bisher in unseren Podcast-Folgen erzählt. Sie sind enthalten im ersten Buch Mose, auch genannt das Buch Genesis.
So ist es. Als nächstes folgt das zweite Buch Mose, auch genannt das Buch Exodus. Hier wird es um die Sklaverei des Volkes Israel in Ägypten gehen und ihre Befreiung aus diesem Sklaventum durch Gott. Es wird berichtet von der Zeit des Volkes Israel in der Wüste, in der Gott es begleitet und ihm hilft, aber auch von ihm verlangt, sich zu ihm zu bekennen, was das Volk Israel nicht immer tut.
Na, jetzt bitte nicht zu viel verraten.
Na gut.
Da kommen wir ja hier im Podcast erst noch hin.
Okay.
Vielleicht können wir schon so viel verraten. Die Geschichten, die in den 5 Büchern Mose erzählt werden, klingen oft wie Mythen oder Legenden. Diese Geschichten berichten keine historischen Fakten, sondern behandeln Erfahrungen von Menschen.
die Entstehung der Welt, das Leben von Familien und Einzelnen, das Erleben von Unterdrückung und Befreiung, die Suche nach Land und sozialer Ordnung, diese Geschichten suchen einen größeren Zusammenhang und einen Sinn in dem, was geschehen ist. Nicht zuletzt sind das alles wesentliche Fragen des Lebens. Woher kommen wir? Was ist der Mensch? Und was ist seine Aufgabe in der Welt? Was geschieht, wenn sich Menschen gegen Menschen wenden und Macht oder Gewalt ausüben? Wo ist dann die höhere Gerechtigkeit und Ordnung? Wie können Menschen so zusammenleben, dass es allen, auch den Schwachen, gut geht?
All das sind Fragen, die uns Menschen doch schon immer beschäftigen. Damals, vor 2500 Jahren und auch heute noch.
Mit diesen Fragen finden wir uns besonders in den ersten Büchern der Bibel wieder. Doch die Bibel gibt auf alle diese Fragen keine fertigen Antworten, die wir einfach nur übernehmen könnten.
Aber die Bibel bietet Deutungen an. Sie liefert Denkanstöße und Hilfestellungen, um Antworten zu finden.
Susanne, allein die tiefe Überzeugung, dass wir alle nicht zufällig auf der Welt sind, sondern gewollt und wertgeschätzt, und dass wir diesen Wert auch behalten, du und ich, auch wenn die Lebensumstände manchmal schwierig sind, macht doch einen erheblichen Unterschied für mein Lebensgefühl aus.
Ja, volles Programm. Naja, und auch die Einsicht, dass ungerechte Lebensverhältnisse auf der Welt nicht so sein müssen.
Und dass es eine Macht gibt, die diese ungerechten Lebensverhältnisse nicht das letzte Wort haben lässt, kann den Blick auf das Leben von mir und dir verändern. Das war nicht nur in der Entstehungszeit der Bibel so, das gilt auch heute noch.
Lass uns kurz noch einmal zum Aufbau der Bibel zurückkehren. Im Alten Testament kommen zunächst die 5 Bücher Mose. Also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, dass wir in 28 Podcast-Folgen erst eines davon geschafft haben, könnte mir fast ein bisschen schwindelig werden. Lass uns mal darüber sprechen, wie genau das Alte Testament sich aufbaut. In der katholischen und protestantischen Bibel werden die Bücher des Alten Testaments in 4 Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe sind die 5 Bücher Mose: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Davon haben wir ja schon gesprochen. Mose ist gewissermaßen der Titelheld dieser Texte, weil die 5 Bücher als erweiterte Lebensgeschichte des Mose gelesen werden können.
Die zweite Gruppe sind die Bücher der Geschichte des Volkes Gottes. Zum Beispiel das Buch Josua, das Buch Ruth, das Buch der Richter, um nur einige davon zu nennen. Sie werden auch als Geschichtsbücher bezeichnet. Diese Texte berichten davon, wie die Israeliten in ihr gelobtes Land gelangen. Die geschichtlichen Bücher beginnen mit Erzählungen über die Zeit der Stämme, bevor Israel ein Staat wurde.
Die dritte Gruppe sind die Bücher der Lehrweisheit und der Psalmen. Diese Bücher der Weisheit denken oft in dichterischer Sprache über wichtige Fragen nach. Was ist die Mitte des Lebens? Warum bin ich da? Das Buch Hiob zum Beispiel erzählt vom Leben und Glauben des Mannes Hiob, den sein schweres Schicksal in die Auseinandersetzung mit Gott führt. Das bekannteste Buch dieser Gruppe ist der Psalter. Darüber haben wir hier im Podcast schon ein, zweimal gesprochen. Die Psalmen sind zum Gesang- und Gebetbuch, vor allem für Juden, aber auch für Christen geworden. Auch Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger haben die Psalmen gebetet.
Die vierte Gruppe sind die Bücher der Propheten. Hier spricht man auch von großen und kleinen Propheten.
Martin, was ist denn eigentlich ein Prophet?
Das Wort Prophet entstammt dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Fürsprecher oder Voraussager. Diese Menschen haben die Botschaft Gottes verkündet. Die Bücher der Propheten enthalten Ermahnungen an das Volk Gottes, aber auch die Botschaft der Hoffnung, vor allem die Botschaft vom Kommen des Friedenskönigs, den Gott einst dem Volk Israel schicken wird. In den Prophetenbüchern der Bibel sind Erzählungen über Propheten und Prophetinnen zusammengestellt, sowie Sprüche, Gedichte und Lieder, als Mahnung und als Trost. Propheten gibt es aber nicht nur im Alten Testament, Susanne.
Ach was, im Neuen gibt es auch welche?
Ja, auch Johannes der Täufer, eine wichtige Figur im Neuen Testament, versteht sich als Prophet und knüpft an die Tradition und Überlieferung der alten Propheten an. Jesus stellt sich bei seiner Taufe im Jordan zu Beginn seines Wirkens ganz bewusst in die Nachfolge des Alten Testaments.
Okay, Martin, lass mich mal kurz zusammenfassen. Das Alte Testament besteht also aus 4 Gruppen von Büchern. Die 5 Bücher Mose, die Geschichtsbücher, die Weisheitsbücher und die Prophetenbücher.
So sieht's aus.
Puh. Also ich weiß ja nicht, wie es unseren Hörerinnen und Hörern geht, aber mir brummt ganz schön der Schädel. Das waren jetzt echt eine Menge Infos. Das muss ich erstmal alles sortieren.
Das kann ich gut verstehen. So ein Theologiestudium dauert ja nicht umsonst ziemlich lange. Da müssen angehende Theologinnen und Theologen eine Menge lesen und lernen.
Du, das glaube ich dir sofort. Klingt aber auch echt spannend. Mhm. Also, so im Vergleich zur Zahntechnik zum Beispiel. Du, ich habe mal gelesen, eine gründliche Kenntnis der Bibel ist mehr wert als ein Universitätsstudium. Ein Mann namens Theodore Roosevelt hat es mal gesagt. Er war ein US-amerikanischer Politiker und sogar Präsident der Vereinigten Staaten. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt mit uns am Ball, denn die Bibel macht schlau. Du Martin, ich fürchte, das Neue Testament müssen wir auf die nächste Folge verschieben. Für heute raucht mir der Kopf.
Jederzeit gerne wieder, liebe Susanne.
Es gibt noch so viel Interessantes und Spannendes über das Buch der Bücher zu berichten. Wenn ihr mehr über die Welt der Bibel erfahren möchtet, hören wir uns in unserer nächsten Folge hier im Kinderbibel-Podcast. Was glaubst du denn?
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Heute zu Gast Martin Hofmann. Bibelzitate und Texte gelesen von Emily Tierfelder. Produziert von Jennifer Lindenberg.